Hier ist Radio Duisburg.
Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
Ah, ist wieder nicht einfach, ne? Also du kommst hier ins Studio und willst eigentlich einen coolen Fan-Podcast zum MSV Duisburg aufnehmen. Aber die Stimmung bleibt schlecht, ne, Tim? Es ist wieder so ein Tag. Wir stehen vorm Spiel, wie immer, bei jeder Folge Streifendienst 1902 und dürfen erstmal auf eine Niederlage schauen. War jetzt nicht immer so, da war ja das Spiel gegen Halle nochmal dazwischen, wo wir dachten, der Negativfluch ist gebrochen. Der MSV bleibt dann aber dann doch zuverlässig schlecht. Wir schlucken 3 Tore gegen Elversberg, schießen keins. Und jetzt dieses Ding gegen Dortmund 2. Ich darf mal kurz mein Handy zücken und die Nachricht vorlesen, Tim, die du mir geschrieben hast am Spieltag. Darf ich vorlesen?
Ja,
ich muss mal kurz hier meinen Bildschirm entsperren. Eine Sekunde bitte. Ich habe mich ganz ähnlich gefühlt. Warte mal, ich muss kurz den Chatverlauf suchen. Tim hat mir geschrieben, bin richtig wütend, war ich schon lange nicht mehr. Angriffsspiel richtig vernünftig, endlich mal nicht die ziegnerische Brechstange. Die Achse Janda-Michelbrink ist spielerisch echt eine Bereicherung, aber hinten so schluderig und das, obwohl Dortmund nicht mal wirklich viel anbietet, aber es reicht schon. Sorry, musste das mal loswerden jetzt. Das war nach dem 0:1. Wie wütend bist du heute noch, Tim?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's immer noch nicht ganz verdaut, einfach weil gerade die erste halbe Stunde, die fand ich wirklich okay. Ich muss sagen, dass gerade wenn einige von euch werden es vielleicht noch im Gedächtnis haben, dieses große Ding gegen in der 10. Minute oder in der 7. oder 8. Minute Stoppelkamp steht ganz frei vor
mit dem Lupfer.
Ja, genau.
Ja, ja.
Steht ganz frei vor dem Tor und da haben wir die Dortmunder Abwehr wirklich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Das war über mehrere Stationen schnell gespielt, intelligent gespielt. Ja. Das war wirklich klasse. Von Michelbrink gut in Szene gesetzt. Erst Adjani, Michelbrink und dann Stoppelkamp. Das hat mir wirklich gut gefallen. Da hätte es schon klingeln müssen. Aber da war ich halt auch schon so, okay, ja, es sieht wirklich nach spielerischen Lösungen diesmal aus. Auch weil Kaspar Janda da sicherlich seinen Teil zu beiträgt. Und dann ist es halt in der 39. Minute durch Broschinski dieses Kuddelmuddeltor, dann geht man mit einem Rückstand in die Kabine, denkt sich, ja, okay, ist noch nicht aller Tage Abend und dann geht das aber, dann lässt man sich wieder so einlullen, ne? Und dann das Tor von Pasalic, der dann quasi von der rechten Strafraumkante rüber auf die linke Seite mitzieht und dann in den Strafraum reinzieht und dann wirklich ein schönes Tor schießt. Wir hatten Pasalic ja, glaube ich, auch in der letzten Folge angesprochen. Es ist ernüchternd.
Die letzte Folge ja zusammen mit Dirk Retzlaff, der hatte ja noch gesagt, ich glaube, die gewinnen das. Und ich hatte das Gefühl, die Mittel waren ja auf dem Platz. Ne? Also lass uns noch mal ein bisschen auf die Aufstellung, auf die Startaufstellung schauen. Ich meine, du hattest Sänger und Mai wieder, also die beiden gesetzten Innenverteidiger. Da war ich schon mal wieder glücklich, dass ich die sehe. Dann hast du Kölle wieder links. Ja, und Rolf Fälscher, der zurückkam, da gab es ja auch schon im Vorfeld seiner Rückkehr kritische Worte vor seiner Verletzung, war der ja auch nicht so geil auf dem Platz unterwegs. Hat's, finde ich, aber auch eigentlich gut gemacht über weite Teile des Spiels. Wo war die Schludrigkeit dann, deiner Meinung nach? Weil eigentlich, das ist ja unsere neue, stabilisierte, etatmäßige Abwehr, gut, minus Bitter, ne? Aber ich finde, Rolf Fälscher alleine war es ja jetzt nicht schuld, der hat's eigentlich sogar ganz solide gemacht.
Ja, ich fand halt, dass wir dann in der letzten Konsequenz, gerade was das Tor anging, das 1:0 von Broschinski, dass wir da einfach keinen Impact hatten. Dass wir häufig dann nicht klare Klärungsaktionen bekommen. Das war halt dieses typische Kuddelmuddeltor so ein bisschen. Und außerdem muss man auch sagen, den Jinma haben wir auch ein paar Mal nicht in den Griff gehabt, der andere Stürmer. Da gab es auch schon ein, zwei gefährliche Situationen.
War der nicht, der war doch einmal allein auch durch.
Ja, der war einmal Müller durch gerettet. Dann hat Müller gerettet.
Ja.
Wir hatten solche Situationen können mal passieren, wenn man hoch presst, wenn man hoch anläuft. Da habe ich mehr Verständnis für als für so für diese Ja, für diese Tore, die im Strafraum, wo 1 bis 2 Minuten quasi der Ball nicht rausgeht.
Ja, Wuppertal nach wie vor hartes Pflaster auf jeden Fall für den MSV Duisburg.
Ja,
es bleibt dabei. Wenn man sich so anguckt, was vor der Vierer-Abwehrreihe los war, auch da eigentlich alles ja wieder hoffnungsvoll. Ne? Wenn du dir nur die Startaufstellung anguckst, du hast Bakker und Janda, Doppel-6, hammergeil, ja. Und dann fand ich auch eigentlich die Idee gut, zu sagen, Michel bringt ZOM, ja, und dann Ajani und Stoppelkamp auf außen, Buadus, ja, gut, ne, war klar, dass er ihn wieder bringt. Und du hattest ja auch Chancen. Ist das jetzt einfach mal wieder so ein klassischer Fall von Spielglück? Ich versuche mir das ja dann immer irgendwie nachträglich noch zurechtzulegen mit so ein paar Tagen Distanz dazwischen. So fehlendes Spielglück dann am Ende, weil du hast ja deine Chancen, machst sie aber nicht. Ist das, oder ich bin dann denke natürlich schon mal wieder an irgendwelche Flüche. Ja, die Ritualabteilung im Kopf geht da bei mir auf. Also, was ist das jetzt? Elversberg brauchten wir ja nicht drüber reden. Da hatten wir einfach nicht wir hatten einfach keine Chance gegen Elversberg, ne? Wenn du siehst, wie die sich im Pokal jetzt trotz aus wieder gegen Bochum geschlagen haben, weißt du auch, warum wir keine Chance hatten, ja? Aber das war ja gegen Dortmund nicht der Fall. Ich habe jetzt kein Spiel gesehen, wo ich dachte, hier brennt's aber lichterloh. Weißt du, was ich meine?
Nee, die haben das einfach nur geschickt gemacht. Die haben das Ergebnis, die haben mit der 1-0-Führung im Rücken haben sie geguckt, was wir anbieten. Das war dann leider wieder überschaubar. Ja. Da fällt mir jetzt auch keine große Chance ein, wo wir sagen würden, außer halt in der ersten Halbzeit die angesprochene Chance von Stoppelkamp, habe ich jetzt nichts auf dem Zettel, wo ich sagen würde, oh Mann, da hätte es eigentlich dann auch zum zweiten Mal eigentlich hätte klingeln müssen.
Ja.
Und dann verwaltet Dortmund mit der 1-0-Führung clever, geht dann beim 2-0 in der 67. Minute durch Pasalic, war dann wirklich so ein Bruch zu spüren. Da musste Dortmund dann einfach nur noch clever nach vorne verteidigen, gucken, dass sie selber ihr Offensivspiel nicht komplett einstellen. Das haben sie nicht getan, haben uns weiter hinten beschäftigt. Ja, und dann, das reicht dann schon gegen uns. Leider.
Das ist eine sehr ernüchternde Aussage. Das reicht dann schon gegen uns. Und ich meine, wenn wir auf die Tabelle schauen, kannst du natürlich immer noch sagen, wir sind ja eigentlich im sehr optimistisch formuliert, sind wir noch im Mittelfeld der Tabelle, aber im unteren Mittelfeld schon deutlich. Und es fehlt nicht viel. Ne? Wir gucken mal auf die direkten Abstiegsplätze. Gut, Bayreuth 9 Punkte, Erzgebirge 10, Hallescher FC 10, Zwickau 11. Wo stehen wir? Auf Platz 12. Denkt man sich jetzt erstmal, okay, da ist ja noch viel, viel Platz, aber mit 14 Punkten und in dieser Form aktuell, ne?
Ja, ja,
5
ja.
Spiele, 4 Niederlagen, Autschi, Autschi. Um das mal in Kindersprache zu formulieren. Da fehlt ja nicht viel. Verlier jetzt, die anderen spielen gegen uns und du bist mittendrin im Abstiegskampf.
Gerade die Tendenz, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Ne? Halle müssen wir da mal rausnehmen. Halle ist da sicherlich vielleicht eine Ausnahme, aber gerade die Tendenz, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, da sieht es doch schon klar danach aus, wo ordnen wir uns da jetzt demnächst ein. Und wir haben es ja auch schon mehrmals angesprochen, es geht nicht darum, dass wir jetzt nach oben schielen, ne? Sondern dass man sich einfach nur als Duisburg-Fan wünscht, im kontrollierten Mittelfeld rumzuhängen und einfach mal eine stressfreie Saison zu haben und nicht noch im nächsten Frühsommer Puls von 180 zu haben, wenn man ins Stadion geht, weil man sich denkt...
Ich kann es auch nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf auf die Scheiße, ey. Ich meine, sind ja auch genug Leute nach Wuppertal gefahren. Du gehst da wieder mit Hoffnung hin und kehrst dann von dieser Auswärtsfahrt auch wieder zurück und hast dann diesen Blick, den du im Moment hast, wenn du auf die Tabelle wirst. Viel ist nicht mehr, auch wenn es im ersten Moment danach aussieht, als sei man noch so im unteren Mittelfeld. Das sieht ganz schnell anders aus. So, jetzt trittst du an gegen einen Tabellennachbarn, gegen Viktoria Köln. Da reden wir sofort drüber. Aber es hat auch noch eine interessante Geschichte gegeben im DFB-Pokal, wo du jetzt denkst, was haben wir mit dem DFB-Pokal im Moment zu tun? Ja, gar nichts. Danke nochmal an Rot-Weiß-Oberhausen an dieser Stelle. Aber es gibt durchaus ja einen ehemaligen MSV-Trainer, der im DFB-Pokal unterwegs ist, nach wie vor im DFB-Pokal unterwegs ist und bei vielen MSV-Fans auch noch doch positiv im Gedächtnis. Zwiegespalten?
Ich glaube, sehr zwiegespalten.
Zwiegespalten.
Also in meinem Gedächtnis ist er positiv. Ich lese aber auch immer wieder sehr viel kritische Stimmen. Ich kann sie persönlich nicht so ganz nachvollziehen.
Wir reden von Thorsten Lieberknecht.
Genau.
Inzwischen Coach von Darmstadt.
Ja.
Hat sich gegen Gladbach mit seinem Team im DFB-Pokal durchsetzen können. Und dann gab es bei den Kollegen der ARD so das obligatorische Interview nach dem Spiel. Und ja, da kam es auch auf Duisburg zu sprechen. Und zwar hat Lieberknecht auf die Frage geantwortet, was macht Darmstadt denn so besonders? Wir hören da einmal kurz rein und da kriegt halt der MSV Duisburg auch nochmal sein Fett weg.
Ich habe echt eine Scheißzeit in Duisburg gehabt, wo ich mich als Trainer nicht so ausleben durfte, wie ich das gewohnt bin. Und hier merkt man einfach, man lässt mich tun, man hat mich von Anfang an so akzeptiert, wie ich bin.
Das ist unüblich im Profifußballgeschäft. Das ist ja, also, man kann es ihm jetzt so oder so auslegen. Vielleicht will er nur betonen, wie schön es doch in Darmstadt ist, aber das ist, kann bei mir im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die Nachtreten.
Das hätte man dann auch anders verpacken können.
Ich
hatte
in Duisburg eine echte Scheißzeit, sagt er, ne?
Ja, natürlich, weil man auch sehen muss, dass das so ein kleiner Fleck auf seiner Vita ist. Wenn man seine Braunschweig-Zeit zum Beispiel betrachtet oder jetzt seine Darmstadt-Zeit, da zeigt er ja eigentlich auch, welches Potenzial er als Trainer hat.
Kein One-Hit-Wonder auf jeden Fall, offensichtlich.
Kein Fall, in meinen Augen nicht.
So, und jetzt stehst du da und sagst sowas. Das kommt natürlich in Duisburg an. Also ich meine, ich überlege mal, also, wie viele Fangruppen allein so Sturm gelaufen sind in dem Moment, in dem er das gesagt hat. Also kurz nach dem Interview habe ich auch in Fangruppen Mitschnitte davon gesehen, haben Leute vom Fernseher abgefilmt und so. Das tut natürlich dem Duisburger weh. Meinst du, das tut auch den Verantwortlichen weh, wenn ein ehemaliger Trainer sowas vom Stapel lässt?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist doch diese Ironie, von der immer alle reden,
ich
oder?
Glaube ja, natürlich. Das gab ja auch ein Echo.
Es gab ein Echo. Und zwar hat ein ehemaliger MSV-Präsident sich zu Wort gemeldet. Und zwar im MSV-Portal. Da dürfen wir mit Sicherheit auch mal zitieren. Andreas Rüttgers, kennen viele MSV-Fans, für viele den Begriff. Und ich kann mal kurz den Chatverlauf raussuchen. Ich hatte ihn nämlich hier. Er schreibt, also Thorsten Lieberknecht, um das nochmal kurz zusammenzufassen, hat ja gesagt, ich durfte nicht so machen, was ich will beim MSV, ich wurde in meiner Entfaltung sozusagen gestört und deshalb konnte ich die PS nicht auf den Rasen bringen, mehr oder weniger. So. Und ein User schreibt dazu, dass das ganz deutlich zu sagen sei, dass Thorsten Lieberknecht bezogen auf seine Zeit beim MSV ein Lügner ist. Dass das nicht so stimmt, dass ihm sozusagen erst die Freiheit genommen worden ist, als es sportlich schon nicht mehr lief. Das so die Aussage. Was jetzt richtig ist, ich glaube, dafür sind wir zu sehr Fan und stecken zu wenig im Verein drin. Was ich allerdings spüre, das bringt doch wieder Unruhe rein. Zumindest, also was ich jetzt wahrgenommen habe, aktiv ins Fanlager.
Ich muss dazu sagen, dass ich da aber nicht unbedingt mit dem Finger auf Thorsten Lieberknecht allein zeigen möchte.
Okay.
Sondern, dass ich halt aussage, dass man kann so eine Aussage nach über 2 Jahren auch einfach mal stehen lassen. Ich weiß, dass man sich dann gerne dazu äußern möchte, weil man dann ja auch als damaliger Verantwortlicher irgendwie an den Karren gefahren fühlt. Aber ich bin trotzdem muss einfach sagen, ich hatte das Gefühl auch, dass man Lieberknecht schon die Flügel gestutzt hat. Und das ist das auch, ne, wir reden über die Saison, wo nach Corona gar nichts lief.
Ja.
Das ist nicht nur auf Lieberknechts Mist gewachsen.
Und wir reden ja dann hier von Gefühlen, müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Ja. Ne? Also was in dieser Blackbox wirklich passiert ist, das weiß ich nicht, das weißt du nicht.
Aber ganz ehrlich, dann die 2 Jahre danach betrachtet, ne?
Okay.
Ne, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass es dann, man schießt Lieberknecht ab, ne, dann werden weitere Entscheidungen getroffen, es werden andere Spieler geholt, noch über 2 Jahre,
ja.
Und wir sind doch jetzt wieder an einem Punkt, wo wir sagen, oh, es geht jetzt wieder Richtung Abstiegskampf.
Ja.
Und das jetzt seit verdammten über 2 Jahren, ne, seit wir das letzte Mal irgendwie ein bisschen am Aufstieg geleckt haben in der Corona-Saison. Da kannst du ja doch nicht erzählen, so.
Ne, ich wollte nur sagen, ne, dass wir hier spekulieren,
da stinkt doch der Fisch vom Kopf her. Und dieser Kopf ist bestimmt nicht nur Ivo gewesen.
Mhm.
So, und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ja, okay, das ist eine Interpretation, die man ja durchaus mal hinstellen darf. Und es ist ja nun wieder so, also die Gefühlslage ist ja wie in den vergangenen Spielzeiten. Also dieser coole Start, einigermaßen gute Start, der ist halt nun mal komplett verpufft inzwischen. Ja, und jetzt gucken wir auf die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Viktoria Köln am Samstag. Da siehst du dann Thorsten Ziegner, der natürlich mit seinen O-Tönen auch so ein bisschen rotiert. Ne? Also das geht alles so in die Kategorie, ich habe mal hier einen rausgesucht, verspüren Unzufriedenheit.
Nee. Also wir verspüren lediglich eine Unzufriedenheit, ja, und die geht uns ja alle was an. Ja, wir als sportliche Verantwortliche, inklusive des gesamten Staffs, die gesamte Mannschaft, wir sind natürlich mit den letzten Spielen nicht zufrieden. Vor allen Dingen mit den Ergebnissen nicht zufrieden, aber es ist keinerlei Unruhe, weder innerhalb der Mannschaft noch innerhalb des Vereins zu spüren.
Das ist halt phrasig, ne?
Ja, ihr verspürt eine Unzufriedenheit? Also, das kann ja wohl, ganz ehrlich, also das kann ja wohl nur das Mindeste sein. Entschuldigung, ich verspüre auch eine gewisse Unzufriedenheit.
Tim Giske ist wütend, ihr hört es.
Fünf der letzten sechs Spiele verloren. Ach, du verspürst eine Unzufriedenheit? Oder ihr verspürt eine Unzufriedenheit? Nein, hast du Töne. Entschuldigung, ja, ich erwarte ja auch nicht von Ziegner, dass er in der PK das Rad neu erfindet. Aber ich möchte einfach, dass man diese Unzufriedenheit, auch diese Aggressivität, und ich meine jetzt nicht spielerisch wieder die Brechstange, die ich immer kritisiere, sondern dass man das ummünzt in eine Intensität, dass man auch mal aus der Kabine rauskommt und direkt mal loslegt wie die Feuerwehr. Mhm. Ne? So wie Elversberg das zum Beispiel gemacht hat.
Action.
Genau.
Ja. Ja, du wirst jetzt natürlich, als Mannschaft hast du ja auch die Situation im Stadion wieder, du weißt, da kommst du jetzt raus zu Leuten. Schätz mal, wie viele werden es wohl sein?
Morgen wird ein schöner Tag.
Ja, stimmt, Sonne soll sonnig werden, ne?
Ich geb dem Ganzen 8000 Zuschauer.
Okay, sagen wir mal, du kommst raus zu 10.000, ja? So, und du weißt aber ganz genau, die 10.000, die wollen wirklich was sehen, ne? Also, wenn du jetzt keine Reaktion zeigst auf diese Niederlagen in letzter Zeit, dann wird's wieder ungemütlich. Juckt die das?
Ich denke, ja.
Ne?
Also, wie könnte das anders sein?
Genau, aber das schon. Aber ist das eher Druck? Positiver oder negativer? Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es dann in der letzten Saison zu viel Last auf den Schultern war.
Man muss sich dann ja fragen, dieses leidige Thema, gibt's dann für manche diese Kriegsflashbacks irgendwie der letzten zwei Saisons bei einem Baccalords, bei einem Stoppelkamp, wird dann, wie du das angesprochen hast, die Last wieder zu groß, wenn dann wieder gepfiffen wird. Das könnte ich mir halt schon vorstellen. Angenommen, Viktoria schießt wie Elversberg ein frühes Tor.
Ja.
Da möchte ich nicht in der Haut eines Duisburg-Spielers stecken.
Nee, wirklich nicht. Dann gibt's nämlich schon zur Pause Pfiffe. Also ja, ich meine, wir sind das safe. Publikum häufig, ne? Wir wissen, wie es halt abgeht
ich
in der
pfeife,
Kurve.
Ich kann das auch gar nicht so gut, aber ich pfeife, nee, ich pfeife nicht, aber ich buhe auch nicht.
Nee, ich mach das
ich wende
auch
mich einfach nur bestürzt
ja,
ab.
Ja, ich bin dann eher so ein Armeverschränker. Ich schüttel dann genau. Mit dem Kopf so,
und trink noch 15 Bier, so ungefähr.
Mann, wir machen das mit uns selbst
ja, genau.
Aber auch das ist ja keine Lösung auf Deutsch. Ich würde einfach mal gerne 15 Bier zur Halbzeit trinken, weil die
und stellt 3-0.
So ja, so genau. Ja. Das würde ich schon kaufen. So, wir haben jetzt mit Viktoria Köln einen Gegner, der noch gar nicht so richtig vorgestellt worden ist in dieser Folge. Komm, sag mal, Onkel Kobi, was ist los?
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Also, unter den Kölner Clownstruppen ist die Viktoria nach dem FC und der Fortuna die erfolglose Nummer 3 in der Domstadt. Sowas wie Frankensteins Monster unter den Fußballvereinen. Zig kleine Pisselsvereine aus Kölner Stadtteilen wurden in den Topf geschmissen, einmal umgerührt und raus kam das unappetitliche Geschöpf namens FC Viktoria Köln. 2010 gegründet hat der Traditionsverein kaum mehr als 600 Mitglieder. Zum Vergleich, die Viktoria hier bei uns aus Buchholz hat ca. 550 Vereinsmitglieder. Mit seinem Motto trägt der Verein auch noch wissentlich zur Bildungsmisere unter Jugendlichen bei. Viktoria, das V steht für Fußball, meine Herren. Kein Wunder, dass Kölner Kinder kaum besser schreiben können, als die Viktoria Fußball spielt. Das V steht für Verlierer. 8 Spiele ohne Sieg, ist ja lächerlich. Also, wir haben auch 5 der letzten 6 Spiele verloren. Ja, auch nicht besonders gut. Ne? Immerhin nur ein Spiel zu Hause in der Schauinsland-Reisen-Arena verloren. Wäre schon peinlich, wenn es gegen Köln jetzt die zweite Pleite zu Hause gibt. Das V steht für Fußball. MSV, das S steht für Siegen. So, Jungs, auf geht's.
Das war ja ein Hauch von Optimismus.
Ja, unglaublich.
Okay, seriöse Einschätzung natürlich, wie immer. Ich finde das ja immer, so ein bisschen Schadenfreude habe ich immer und dann werden wir immer erledigt vom nächsten Gegner. Ich denke mir so, ja, vielleicht ist ja kein echter Hochmut, ist ja immer ein zwinkerndes Auge dabei, ne? Das geht schon. Jetzt zu seriöseren Einschätzungen, also wirklich seriös und vor dem Fachmann. Wir hören mal, was Thorsten Ziegner zum Spiel gegen die Viktoria vorher sagt.
Ich glaube, wir tun gut daran, jetzt nicht eine ganze Menge Spiele oder einen Block zu nehmen, sondern jedes Spiel einzeln zu betrachten. Und jetzt haben wir am Wochenende ein Spiel, wo wir glauben, dass es auf Augenhöhe stattfindet, wo wir eine gute Möglichkeit haben, mitzuhalten, auch das Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das getan haben, bereiten wir uns aufs nächste Spiel vor. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, in so einer Situation jedes einzelne Spiel fokussiert zu betrachten und sich bestmöglich darauf vorzubereiten.
Wenn du das hörst, was ziehst du daraus als MSV-Anhänger?
Nichts.
Ja, ne, das tut mich auch schwer mit sowas. Auf der anderen Seite, man muss das vielleicht fair einordnen. Ich meine, was soll er sagen? Ich sehe das ja immer,
ja,
wie abgefuckt der an der Seitenlinie steht, der Mann.
Ja. Ich denke auch, dass er andere Töne anschlägt, wenn er vor der Mannschaft steht.
Das denke ich aber mal ganz stark, ja.
Es geht schon, natürlich, dieses, ja, wir gucken von Spiel zu Spiel. Klar, was soll er jetzt auch sagen, wenn 5 der letzten 6 Spiele, ja, verloren wurden.
Ja.
Ne? Wie, natürlich sagt man dann, was bringt es, nach hinten zu gucken, wo alles brennt.
Ja.
Jetzt kann man ja, man muss jetzt auf jeden Fall mit der Situation arbeiten. Ja. Ich finde aber, dass er halt, hier spricht er von der Mannschaft auf Augenhöhe. Er hat vor 2 Wochen hat er gegen Elversberg hat er gesagt, da kann man nicht, da haben wir auch mit der Gretzlaff drüber gesprochen, da gegen so eine Mannschaft kann man nicht gewinnen, so gegen so eine Mannschaft aus so einer Führungs aus der oberen Etage. Ja. Ne? Da denke ich.
Ja, gut.
Aber ne? Dortmund war doch auch mindestens Augenhöhe. Also jetzt, wenn man es jetzt im
aber mit Elversberg hat er ja, wenn man das, also wenn du siehst, was die macht, hat er ja eigentlich recht. Elversberg ist schon.
Wie gesagt, ich finde auch, dass Ziegner zeigt, dass er Lösungen sucht und dass er sich sicherlich auch Kritik, die ja auch nicht von Fans, sondern auch intern ihm zugetragen werden, hör mal, das und das, das hat gegen Elversberg überhaupt nicht funktioniert, dass darauf reagiert wird. Mhm. Und das hat man doch auch in der ersten halben Stunde, das kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht gesehen wurde. Ja. Und man hat auch gesagt, gut, wir haben jetzt einen Mogul-Teil gesehen, der die letzten 2, der sicherlich unfassbar hohe Anlagen hat und eine Zukunft hat, ja. Aber er wollte ihn nicht verheizen und hat ihn dann wieder rausgenommen und mir hat die Seite über Fälscher dann recht gut gefallen und mir hat auch Adjani zumindest in der ersten halben Stunde gefallen. Am Schluss war es dann leider wieder, wie gesagt, wir haben mit Adjani und Buadus haben wir wirklich 2 Leute, die dann auch vorne stehen, die absolut im Formtief sind. Mhm. Ne? Wie man das als Trainer löst, ich kann es dir nicht sagen. Was ich aber gesehen habe, ist, dass mehr spielerisch aufs Parkett gebracht wurde. Aber ich sage auch, dass wir jetzt einen Gegner ins Stadion bekommen, der auch immer spielerische Lösungen sucht. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, da können wir jetzt ja gleich mal zu kommen.
Lass uns drüber reden. Viktoria Köln, 3 Siege, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen, mhm. Aber auswärts erst ein Dreier.
Ja, klar. Also die haben wirklich eine riesen Durststrecke jetzt hinter sich. 8 Spiele ohne Sieg, das ist eine Hausnummer. Man muss aber dazu sagen, dass wenn man jetzt, wie Ziegner es auch gerade so schön sagte, so einen kleinen Block nimmt und die letzten 5 Spiele nimmt, da hat die Viktoria zumindest nur 2-mal verloren und wir 4-mal. Ne? Mhm. Die haben ihr letztes Spiel verloren, aber die haben auch in den letzten 5 Spielen 3 Unentschieden geholt. Ne, die versuchen immer spielerische Lösungen heranzuschaffen, sind unfassbar passintensiv, die sind auf Platz 1 in der Liga, was Pässe angeht. Als ich die Statistik gelesen habe, habe ich gedacht, oh wow, das ist das, also mir als Fußballästhet, das geht doch, wenn man sowas liest, geht doch runter wie Öl eigentlich. Ja, 407 Pässe im Schnitt pro Spiel, das ist eine Hausnummer. Wir als MSV spielen im Schnitt 301 Pässe und sind damit auf Platz 18. Also in der Abstiegszone, was Passspiel angeht. Mhm. Was halt auch so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen ist, wenn ich halt darüber nachdenke, dass wir häufig diese langen Bälle gespielt haben und dann versucht haben, auf dem zweiten Ball zu kommen. Und dann da versucht haben, in den Zweikampf zu gehen, anstatt wirklich von Anfang an in die Spitze mit Pässen und Steilbällen zu gehen. Ne? Mhm. Da war immer viel Langholz dabei in den letzten Spielen. Stimmt. Jetzt gegen Dortmund war es ein bisschen anders, aber gegen Elversberg hat man das zum Beispiel sehr deutlich gesehen. Und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen, zumindest in unserer Platz 18, 301 Pässe gespielt Statistik wieder, finde ich.
Ja. Und du hast bei Köln, das ist interessant. Also erstmal, Marcel Risse kennt jeder.
Ja.
Ne? Ist spielt nach wie vor in Köln, nicht mehr beim FC.
Ne? Hat vor 2 Jahren, glaube ich mal, das Tor des Jahres erzielt. Ne? Der war, als er noch bei Köln gespielt hat, glaube ich. Ich glaube, er hat mal Tor des Jahres geschossen. Und der ist letztes Jahr dann, wollte in Köln bleiben, ist dann zur Viktoria gegangen. Die können ihn scheinbar auch bezahlen. Ich weiß nicht, wie viel Abstriche er da macht, aber.
Ach, vielleicht kriegt er irgendeine Kölsch-Pauschale noch oder
so. Vielleicht.
Ne? So, ja. Kann ja sein, die haben dann Hahn oder was liegen, haben dann Anschluss in der Kabine. Der Kabine. Und der hat eine Kölsch-Flatrate. So zum Auslaufen der Karriere.
Ja, weißt genau.
Du? Für die dritte Liga.
Wird schon reichen, genau.
Aber davon abgesehen, auch junge Spieler, Talente bei der Viktoria, ne?
Ja, zum Beispiel deren Keeper, Ben Voll, kam von Hansa Rostock, halte ich für ein großes Talent. Der hat schon häufiger der Viktoria mal den Hintern gerettet, wenn es hinten nicht lief. Ist auch einmal tatsächlich jetzt schon auf der größeren Bühne, sag ich mal, gewesen. Die haben ja gegen die Bayern gespielt im DFB-Pokal. Tatsächlich halt auch ARD oder ZDF haben das übertragen. Und da gab es dann auch ein Porträt von dem. Und der hat dann auch wirklich ein paar wirklich sehr, sehr gute Paraden gezeigt. Halte ich für sehr talentiert, bin ich mal gespannt. Den werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Dann gibt es auch noch ein, zwei Leihgaben, die schon eingeschlagen sind und eine Zukunft haben. Das ist einmal Jamil Siebert. Der hat jetzt im letzten Spiel nicht gespielt. Ist eine Leihgabe von der Fortuna, ist Innenverteidiger. Sehr talentierter Mann in meinen Augen. Und Stürmer Robin Meissner. Der ist die Leihgabe vom HSV, deren Tor, Top-Torschütze momentan mit 5 Toren.
Also viel Talent, was natürlich auch immer eine Chance bietet, denn so junge Talente, die machen auch gerne vielleicht nochmal den ein oder anderen Fehler. Ich versuche sowas mir hinten raus natürlich immer ein bisschen optimistisch zu drehen.
Ja, das, ich denke, da ist schon eine recht gute Mischung vorhanden, muss man sagen. Da hast du dann auch etwas, hast einen Simon Handle,
ja, gut.
Oder einen Koronkiewicz, die jetzt vielleicht nicht immer spielerisch so sehr überzeugen, aber dann schon eher die den Altersschnitt dann doch wieder ein bisschen nach unten oder nach oben ziehen so und dann auch noch relativ jung, aber schon erfahren mit einem Patrick Sontheimer, deren Sechser ist, den ich für die Drittliga einen sehr guten Spieler halte.
Und ich habe auch einen Namen gelesen, der bekannt ist, Palacios, der hat doch als Leihspieler bei uns gezockt vor ein paar Jahren. Ne?
Genau, der hat bei uns als Leihspieler gezockt und den hätten wir, glaube ich, auch verpflichten können, warum dann letzten Endes das nicht passiert
ist. Der war doch ganz quirlig, meine ich, oder?
Ja, ich hab den auch eigentlich gut in Erinnerung. Er war vor dem Tor, war ja nicht eiskalt genug. Das kann man sagen, aber wo fängt man da mit Kritik an? Beim MSV, Entschuldigung. Also, ich habe nicht ganz verstanden, ich glaube, es gab damals die Aussage, dass wir den nicht halten können.
Okay. Spielt er bei Köln denn jetzt bei der Viktoria eine tragende Rolle?
Ja, also er ist nicht der Topscorer, beziehungsweise jetzt auch nicht derjenige, der da die dicken Fische, was Scorer angeht, an Land holt, ist aber gesetzt in der Startelf, ja. Und wie gesagt, der ist in meinen Augen auch wirklich, wie du schon sagst, ein quäliger Typ. Gute Ballbehandlung, leider halt nicht die
Kaltschnäuzigkeit
genommen.
Ja. Aber okay, wenn wir versuchen, das da so einigermaßen einen Strich drunter zu machen für, wir zeichnen ja heute am Freitag auf, für morgen, also für Samstag. Am besten schießt du gegen die Viktoria frühen Tor, späten Tor, wann sind die am anfälligsten?
Das ist eine ganz lustige Statistik. 70% der Gegentore fing sich die Mannschaft der Viktoria ab Minute 60. Das musst du dir mal vorstellen. Ne?
Also so schludrig, unkonzentriert,
ja,
klassisch. Ne?
Genau.
Kennt man.
Ich habe jetzt leider nicht so viele Spiele der Viktoria gesehen, als dass ich jetzt sagen könnte, das scheint ein Fitnessproblem zu sein. Mhm. Das könnte man ja da irgendwie so ablesen.
Aber die Statistik gibt's halt.
Zum Beispiel. Aber dagegen spricht, dass sie auch fast 60% ihrer Tore in diesem Zeitraum erzielt haben. Was dann ja wiederum dagegen spricht, dass es ein Fitnessproblem ist.
Hä?
Also ja, es ist wild bei der Viktoria ab der halben Stunde. Das heißt, wir sollten uns also in der zweiten Halbzeit schon gut mit so ein paar Bieren ausstatten.
Merkt ihr, wie das schon wieder mit Trot... Man überlegt schon jetzt, wie machen wir das mit den Trostbieren? Können wir nicht einfach mal Feierbier...
Trost einfach nur, weil... Vielleicht nicht nur Trostbiere, sondern wie gesagt, 70% der Gegentore fängt sich die Viktoria. Einfach nur, weil es wild wird. Einfach nur, dass man dann sagt, gut, die letzte halbe Stunde gehe ich jetzt nicht mehr aufs Klo, hole jetzt nicht noch ein Bier. Das wird auf jeden Fall, die letzte halbe Stunde könnte auf jeden Fall wild werden.
Also, ab der 55. Minute nochmal alle Pipi machen gehen, liebe Freunde. Und dann gucken wir uns eine wilde halbe Stunde an. Und natürlich hoffen wir dann am Ende mit einem Erfolgserlebnis für Mannschaft, für Fans, für alle, die es mit dem MSV Duisburg halten. Ich würde irgendwie gerne so ein optimistisches Schlusswort finden, aber bei mir schleicht sich dann tatsächlich schon wieder dieser Pessimismus-Papagei ein, den Hoppi hier eingeführt hat in diesem Podcast-Format. Der sagt aber bei mir jetzt nicht, lauf mal jetzt nicht die paar Meter, sondern der sagt bei mir, oh, das gibt doch wieder den Abstiegskampf in dieser Saison. Also das ist mein Gefühl.
Die Frage ist wirklich, wer baut morgen wen auf, ne? Und das ist, ja, das wird wirklich spannend. Wenn wir morgen gegen die Viktoria verlieren, die jetzt seit 8 Spielen nicht gewonnen hat, die sicherlich nicht die Schießbude der Liga ist, ne? Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, wenn morgen nicht gegen Viktoria, dann ja gegen keinen. Aber dann ist der Fingerzeig so gegen Dortmund. Wie gesagt, die Tendenz ist jetzt schon da. Und wenn wir dann, du hast es auch erwähnt, wenn wir jetzt dann auch gegen die Viktoria verlieren sollten und dann nur ein paar Mannschaften aus der unteren oder die unter uns noch sind, punkten, ja, dann brennt halt wirklich der Arsch auch tabellarisch wieder.
Ja, und unentschieden bringt niemandem was, ne? Also,
ja, also
ist natürlich möglich. Aber ich sag mal so, Sieg und du bist im Mittelfeld sicher. Niederlage und im schlimmsten Fall wirst du voll in den Abstiegsstrudel gerissen.
Ja.
Vielen Dank für deine Zahlenwirbelei wieder, Tim. Ich habe jetzt gefühlstechnisch echt, habe ich ja gerade schon gesagt, eher so ein ungutes Gefühl auf dem Weg zum Stadion. Aufgrund der letzten Spiele ist das, glaube ich, auch nicht verwunderlich. Ich lasse mich wie immer beim MSV Duisburg sehr, sehr gerne überraschen. Und weil es ja auch ein Trostbier morgen mit uns trinken wollt. Wir sind natürlich in Block I, kommt gerne vorbei. Können wir ein Bierchen zusammen trinken und entweder über ein geiles Spiel reden oder über eine Scheißvorstellung oder über eine durchschnittliche Geschichte. Ich bin da komplett offen, aber wie immer sind wir natürlich da.
Ja.
Um es mit den Worten von Markus Meinerich zu sagen, nur der MSV.
Natürlich.
Ja. Würdest du, ich meine, wir sind ja immer da. Hast du in den letzten Wochen schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, boah, ist eigentlich nur Pflicht, ins Stadion zu gehen? Weil ich war letztens an einem Punkt, wo ich gesagt habe, am Ende des Tages bin ich natürlich gerade bei Heimspielen da. Und ich glaube, einigen geht so. Ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, die Lust, diese Euphorie vom Anfang der Saison ist umgeschlagen.
Also da, ja, natürlich, da gebe ich dir recht, so diese große Lust, geil, heute, ne, wir spielen einen richtig netten Ball, das wird heute bestimmt wieder ein geiles Spiel, das ist auf jeden Fall weg, nee. Aber ich bin ja auch die letzten 2 Saisons, wenn es möglich war, immer da gewesen, hallo?
Wir lernen es also, einfach nicht, nee, Idioten.
Also ganz ehrlich, was soll ich da sagen? Und da fühlte sich das auch schon so an, wie einfach nur so, ne? wie gesagt, wenn eine Frau ein Bein verliert, ne? Dann verlässt sie auch nicht deine Frau, nur weil die ein Appetbein hat, so, weißt du? Und so ist das, ne?
So ist das mit dem Spielverein auch.
Ja, genau. Ja. Was ein Scheißverein eigentlich. Aber
ja, ich liebe ihn trotzdem.
Ich liebe ihn auch.
Das ist so furchtbar.
Wie so ein Kind, das immer nur schlechte Noten nach Hause bringt.
Oh, Leute, wir machen morgen das Beste draus. Wir sehen uns im Stadion. Wenn ihr es nicht schafft, dann hören wir uns die Tage. Das war's mit Streifendienst 1902. Vielleicht ja nächstes Mal wieder mit einer erbaulichen Folge. Haut rein, bis dahin.
Macht das Beste draus. Ciao.
Radio Duisburg.
Streifendienst 1902.